Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir starten nicht nur in eine neue Folge, sondern auch in einen neuen Themenmonat. Dieses Mal unterstützt von FCI. Vielen herzlichen Dank fürs Möglichmachen. Und wir sprechen mit Herrn Professor Heindl aus der Uni Köln über Orbita und Tränenwege. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo Frau Licht. Ich freue mich über die Einladung und über das Thema.
Ja, sehr gern. Sie sprechen da ja gern drüber und Sie operieren das wahrscheinlich auch gerne, auch wenn das Thema, dem wir uns heute widmen, eher ein trauriges ist. Wir sprechen ja über, grob gefasst, nicht nur über, am Ende sprechen wir einmal über ein Thema der Tränenwege, aber sonst sprechen wir über Enucleation und alles, was danach so kommt. Frage zum Anfang. Was ist eine Enucleation? Gibt's andere Methoden? Wann muss man die machen?
Ja, da haben Sie ganz genau recht. Es ist im Prinzip ein sehr trauriges Thema, weil es das eigentlich den Misserfolg des Augenarztes dokumentiert. Augenarzt möchte ja Sehkraft erhalten, möchte Augen erhalten. Und so eine Enucleation oder Eviszeration oder Exzentration dokumentiert doch das Scheitern des Ophthalmologen in manchen Fällen. Deswegen ist es ein trauriges Thema, aber für die Patienten ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil auch nach diesem Schritt für die Patienten das Leben ja weitergeht. Und Sie hatten in Ihrer Frage ja nach verschiedenen Methoden sich erkundigt. Man unterscheidet im Prinzip drei Varianten. Die Eviszeration, die Enucleation und die Exzentratio Orbitae. Die unterscheiden sich in der Technik, aber auch in den Indikationen. Bei der Eviszeration wird zum Beispiel über einen Kornea-Skleralschnitt ins Auge reingegangen und alle Strukturen in der Augenhülle entfernt. Das heißt Aderhaut, Regenbogenhaut, Netzhaut und so weiter, Glaskörper, Linse, sodass im Prinzip nur die Augenhülle aus Sklera und gegebenenfalls Kornea erhalten bleibt und dann in diese Hülle ein Implantat eingesetzt wird, zum Beispiel aus Hydroxylapatit, dann das Ganze umnäht wird wie so ein Baseball und darüber dann die Bindehaut gezogen wird, sodass dieses Konstrukt dann eben beweglich ist, weil die Augenmuskeln ja nicht abgesetzt wurden.
Ja.
Die zweite Technik ist die Enucleation. Da wird eine Bindehauteröffnung vorgenommen, dann die Augenmuskeln abgesetzt und der gesamte Augapfel aus Sklera und Optikus eben am Optikus abgetrennt und entnommen.
Also die nächste Eskalationsstufe quasi.
Exakt. Dann bringen Sie in diese Höhle, in diese Orbita, Blombe ein und übernähen die mit den Muskeln und dann darüber die Tenon und die Bindehaut. Und da ist ein bisschen die Motilität reduzierter im Vergleich zur Evisceration. Und die dritte Eskalationsstufe ist die Exzentratio Orbitae, wo die gesamte Augenhöhle ausgeräumt wird bis auf den Knochen.
Wahnsinn.
Und eben dann da eine Rekonstruktion erfolgt.
Wann muss man das machen?
Genau, Sie sprechen die Indikationen an. Die Exzentratio, also die größte Eskalationsstufe, die ein Augenarzt hat. Und ich würde mal sagen, auch eine der entstellendsten Eingriffe, die der Augenarzt anbieten kann, sind dann indiziert, wenn Tumoren in der Augenhöhle, zum Beispiel in den Augapfel einwachsen oder aus dem Augapfel in die Augenhöhle ausproliferieren. Und dann muss eben bei malignen Tumoren häufig die Augenhöhle, wie zum Beispiel bei einem Orbitakarzinom, die gesamte Augenhöhle ausgeräumt werden.
Okay, und dementsprechend schlussfolgere ich jetzt mal, dass bei der Enucleation auch oft Tumoren damit im Spiel sind. Oder wann würde man auch eher sagen, man wählt eine Enucleation statt einer Evisceration, die ja wahrscheinlich eher besser ist. Also zumindest klang es vorhin so.
Genau. Eine Evisceration ist kontraindiziert bei malignen intraokulären Tumoren. Ja, zum Beispiel beim Aderhautmelanom, die eben dazu neigen, in die Sklera zu infiltrieren, sodass man eine R0-Resektion, die man ja beim Tumor erreichen will, nur erreichen kann, wenn man den gesamten Augapfel im Sinne einer Enukleation entfernt.
Mhm, okay.
In allen anderen Fällen kann man durchaus bei einem phthitischen Auge oder bei ausgebrannten Glaukomaugen oder entzündlich veränderten Augen kann man durchaus eine Evisceration vornehmen.
Aber wie ist es bei einer Phthisis denn dann? Also wenn Sie jetzt sagen, bei einer Phthisis kann man trotzdem eine Evisceration machen, aber die nutzt ja quasi das, was da ist, und dehnt das dann ja wahrscheinlich noch so ein bisschen. Und bei manchen geht das ja vielleicht gar nicht unbedingt, oder?
Ja, das sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Wenn nämlich die Phthisis sehr, sehr fortgeschritten ist, der Augapfel sehr, sehr geschrumpft ist und teilweise auch verkalkt und verknöchert ist, ja, da kann man histopathologisch auch manchmal Knochenformationen in der Aderhaut, in der Sklera sehen.
Boah,
dann krass. Dann ist es natürlich total schwierig, dass Sie da ein Implantat reinbekommen und dann auch eine gewisse Größe bekommen, um da eine ästhetisch und funktionelle Rehabilitation von den Patienten zu erzielen. Sodass bei diesen Patienten wirklich auch der Rat ist, ein funktionsloses, blindes Auge, was man eben nicht mehr zur Sehkraft bringen kann und das beginnt zu schrumpfen, das sollte man entfernen.
Ist wahrscheinlich auch wichtig, das zu wissen, damit die Patienten auch darüber informiert sind und sich vielleicht auch nicht zu viel Zeit lassen, sich von ihrem Auge auch emotional zu verabschieden, was ja,
ja
bestimmt wichtig ist.
Ganz klar, ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen, die Psychologie des Patienten. Ja? Patienten Großteil hat 10, 20 Operationen, die haben hinter sich,
Boah,
die haben
Wahnsinn.
Mit dem Augenarzt eigentlich gekämpft für ihr Sehkraft. Ja. Und da will natürlich der Augenarzt es nicht eingestehen, aber auch der Patient tut sich schwer, sich dann von dem Auge zu trennen. Und da sollte man auch keinen Druck aufbauen, aber diese Möglichkeit ansprechen und mit dem Patienten den möglichen Hergang oder die mögliche Zukunft eben besprechen.
Wo wir gerade bei der Psychologie sind und ich hatte sowieso noch eine Rückfrage, bevor wir auf die Studie zu sprechen kommen.
Gerne.
Und zwar geht es ja dann besonders schnell und die Psychologie ist fast schon irrelevant, wenn es um ein entzündetes Auge geht, zum Beispiel im Rahmen von einer Panophthalmitis oder so. Kann man bei dem Patienten dann überhaupt eine Evisceration machen?
Wenn Sie jetzt gerade die Panophthalmitis ansprechen, Infektion, wo ja alle Schichten betroffen sind von dieser Infektion, ist meistens nur eine Enukleation möglich, sodass man hier den gesamten Augapfel entfernt. Und auch in diesen schweren Fällen verzichtet man häufig in der ersten Linie ein Orbita-Implantat einzusetzen.
Ah, okay.
Normalerweise ist Standard die Therapie der Wahl, dass man immer ein Orbita-Implantat nach einer Evisceration, Enukleation einsetzt. Aber bei diesen schweren Infektionen muss man häufig erstmal Ruhe reinbringen und da lässt man das Orbita-Implantat erstmal weg, lässt die Infektion ausheilen und dann zum Beispiel nach 6 Monaten macht man in einem zweiten Schritt, setzt man dann das Orbita-Implantat ein.
Wunderbar, vielen Dank für diese, also das ist natürlich nicht wunderbar, aber wunderbar, vielen Dank für diese schöne, umfassende Einleitung. Dann würde ich jetzt mal auf die Studie und auf dieses Orbita-Implantat zu sprechen kommen. Mensch, worüber sprachen Sie denn da, Herr Professor Heindl?
Ja, also in dieser Studie aus dem Wills Eye Hospital, und zwar einer der bekanntesten ophthalmo-onkologischen Zentren der Welt, um Carol Shields und Jerry Shields, geht es um ein sehr spezifisches Thema, nämlich die Enukleation bei Kindern. Ja, und die konnten eben 531 Sockets einschließen, was eine ganz große Zahl darstellt.
Okay, und das kriegt man wahrscheinlich auch so sonst nicht so schnell zusammen.
Ja, Gott sei Dank bekommt man das nicht zusammen, weil das sind ganz arme Kinder. Und da ist auch ein großes Problem in der Versorgung von diesen Kindern, weil der Bulbus, der Stimulus oder der entscheidende Stimulus für das Knochenwachstum darstellt. Das heißt, wenn man da das Auge entfernt und nimmt man auch diesen Wachstumsstimulus weg, sodass viele dieser Kinder Missbildungen im Gesichtsschädel bekommen.
Boah, das will man natürlich auf gar keinen Fall, dass sie dann noch langfristig so Schäden bekommen. Was kann man dagegen tun? Und also dann hat das wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, was man reinsetzt. Und muss man das nochmal wechseln oder?
Genau, also man muss möglichst diesen Stimulus irgendwie aufrechterhalten, indem man ein möglichst großes Implantat einsetzt. Das ist das Primäre. Entweder ein Dermisfettgraft, also von der Glutealregion nimmt man Dermisfettgewebe und setzt es dann in die Augenhöhle ein. Oder eben wie in dieser Studie ein Hydroxylapatitblombe aus Koralle. Und die sollte möglichst groß sein, weil natürlich das Kind je nach Alter eben weiter wächst und damit auch die Augenhöhle wächst. Und wenn jetzt die Kinder jetzt zum Beispiel ein Jahr ein Säugling ist und da eine Enukleation vornimmt, dann können sie nie die Zielgröße einsetzen dieser Blombe, wo eben mit 18 ist. Wir führen dann in der Regel eben ergänzende Operationen durch, wo man ergänzend zum Beispiel Dermisfettgewebe implantiert, um eben einen Stimulus zu setzen. Aber was auch ganz entscheidend ist, und das hat eine große Gruppe aus Amsterdam in den Niederlanden entwickelt, dass die Augenprothese, also das Kunstauge, was dann in diesen Socket, in die Bindehaut eingesetzt wird, möglichst häufig immer wieder größer gemacht werden muss, sodass man immer größer werdende Augenprothesen eben diesen Stimulus des Bulbus und des Wachstums erzielen kann. Und die konnten sehr, sehr schön zeigen, dass damit die Gesichtsmissbildungen reduziert werden können.
Aber das haben die hier nicht gemacht. Also hier sprechen die so um das, wie ich ihren vorherigen Beschreibungen genommen hatte, eher Standardpräparat, nämlich diese Hydroxylapatit. Ja, was ist das? Wie so eine Schale oder so, die man so einsetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ist wie eine Kugel aus einer Koralle. Aus einer Koralle, was im Prinzip so löchrig ist. Und diese Löchrigkeit ist eben sehr, sehr hilfreich, weil da Gefäße aus der Augenhöhle einwachsen können und diese Koralle sozusagen integrieren können und dann eben die Beweglichkeit, die Motilität hergestellt wird. Und diese Koralle, die bleibt dann auch, oder diese Hydroxylapatitblombe bleibt dann auch ein Leben lang oder sollte ein Leben lang in der Augenhöhle bleiben und nur bei Komplikationen entfernt werden. Und wenn man diese Entfernungen dann durchführt von diesen Plomben, sieht man eben, wie stark vaskularisiert die Plomben sind, weil wenn man das entfernt, dann eben auch zu häufig zu starken Blutungen kommt.
Okay, also umso wichtiger, dass man quasi am Anfang wirklich die richtige Größe wählt und da sich gut was überlegt. Jetzt haben Sie sich ja hier auch, gerade wenn wir davon sprechen, das bleibt das Leben lang drin, das ist ja nochmal wichtiger, die Langzeitverläufe angeschaut und was es da eventuell für Probleme gab. Die Gesichtsmissbildung hatten Sie schon angesprochen, aber ich glaube, darum ging es denen gar nicht so großartig. Die haben eher so ein paar Punkte genannt. Vielleicht könnten wir da direkt mal auf die Ergebnisse kommen.
Ja, die haben eben innerhalb von 60 Monaten eben die Kinder nachbeobachtet und eben als häufige Komplikation eine Bindehautverdünnung in 10% der Fällen, eine Implantatinfektion in 6% der Fälle und eine Implantatexposition in 13% der Fälle gesehen. Eine Migration oder gar eine Extrusion des Orbita-Implantats konnte nicht festgestellt werden, was sehr, sehr gute und schöne Ergebnisse darstellen, was sich allerdings auch beim Erwachsenen zeigt. Hier ist auch die Bindehautverdünnung, die Implantatexposition ein doch aus häufiges Problem.
Okay, Ich glaube, darauf kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal zu sprechen. Also das wäre jetzt quasi nicht nur die perfekte Überleitung, sondern auch der perfekte Teaser, sich die nächste Folge anzuhören. Da sprechen wir dann nämlich nochmal über die Augenprothetik Glas versus Kunststoff. Und das ist ja von der logischen Folge ja auch bei den Patienten dann, auch wenn sie noch sehr klein sind, das nächste Thema. Vielen, vielen Dank für die wunderbare Einleitung, Herr Professor Heindl.
Vielen lieben Dank Ihnen und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, genau. Großes Dankeschön an die ZuhörerInnen und auch nochmal an FCI. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wie gesagt, wir sprechen dann über die Augenprothetik an sich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche und eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.